Tja, ihr Lieben,
Christ, Politik und Obrigkeit zwischen Lukas 13, Römer 13 und Offenbarung 13. Am Anfang ein Bekenntnis und eine Erkenntnis. Das Bekenntnis: Von Kind an bin ich politisch interessiert und versuche mich im Rahmen meiner Möglichkeiten von verschiedenen Seiten und Quellen her zu informieren. Und ich habe meine Meinung zu gewissen Dingen. Und ich kann mich über vieles in der Politik immer wieder aufregen. Ganz anders, mein Herr Jesus. Und damit bin ich bei dem Bekenntnis oder bei der Erkenntnis vielmehr. Er war politisch offensichtlich überhaupt nicht interessiert. Und er hat sich kaum dazu geäußert. Und schon gar nicht aufgeregt. Obwohl er dazu viel mehr Gründe gehabt hat als ich unter römischer Besatzung im römischen Rechtsstaat unter der Herodes-Dynastie. Aber ihm ging es um eine viel höhere Regierung. Für sie lebte er. Ihr wollte er unter allen Umständen gefallen. Ihr wollte er es recht machen. Und das tat er, weil es ihm um das Höchste ging. Und weil es ihm um das Höchste ging, haben ihnen die Niederungen der Politik ziemlich kalt gelassen. Und dabei war er politisch nicht ignorant. Also einmal nennt er König Herodes einen Fuchs, Lukas 13. Wohlgemerkt einen Fuchs, nicht ein Rindvieh oder einen Idioten oder Verbrecher. Und das ist schon so beinahe seine einzige politische Äußerung. Ich nenne es nicht ganz alle. Aber einmal wurde Jesus von einem Massaker berichtet. Ein Massaker an heiligster Stelle im Tempel. Verantwortlich dafür Pontius Pilatus. Das Blut der Opfer mischte sich mit dem Blut der Tiere, die geopfert wurden. Wenigstens da hätte sich Jesus doch empören müssen, aber richtig. Tat er nicht. Stattdessen sagte er: Wenn ihr euch nicht auf die höchste Regierung einstellt und ihr euch unterstellt, nämlich Gott, also wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umdenkt, wenn ihr nicht lernt, mit Gott zu denken, von Gott her zu denken und zu leben, dann blüht euch dasselbe Schicksal. Ja, und dann war das noch mit der Steuer. Ist es erlaubt und vor Gott richtig, dem gottlosen Kaiser, der sich gotteslästerlich selber als Gott bezeichnet und verehren lässt, ist es richtig, diesem Kerl Steuern zu zahlen? Ihr kennt die Antwort. Zeigt doch mal so eine Münze. Was ist denn da auf dieser Steuermünze drauf? Ach, das Bild des Kaisers. Na, dann gebt dem, der da drauf ist, das, was ihm zusteht, aber gebt erst recht dem, der drüber steht, Gott, alles, was ihm zusteht. Wir leben unter einer menschlichen Regierung und wir leben hoffentlich unter der Herrschaft Gottes, unter Gottes Regierung, in seinem Reich. Und Jesus sah nüchtern beide Seiten der Medaille. Und er lehnte es ab, einseitig zu sein. Nicht politischem Aktivismus gab er den Vorrang, sondern der Siegesnachricht von Gottes Herrschaft. Und schließlich stand Jesus vor dem machtbewussten Pilatus. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht, dich zu kreuzigen? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre, So die berühmte Antwort von Jesus. Dieser gottlose Regierungsbeamte stand unter Gott? Ja, stand er. Und jede andere Regierung, egal wie fromm oder gottlos sie sich gibt, ebenso. So die Überzeugung der gesamten Bibel. Ein harter Brocken. Oder erlösende, befreiende Wahrheit. Wichtiger als alle Politik ist Gottes Herrschaft. Dafür lebte Jesus. Und deshalb sagte er ebenfalls vor Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer Jesus nachfolgt, wird sich also zuerst dieser höchsten Regierung unterstellen. Der wird zuerst Gott gehorchen. Der wird zuerst die Zustimmung Gottes und das Wohlgefallen Gottes in allem suchen, in allem, was er denkt und redet und tut. Und wenn das Höchste klar ist, dann gewinnen wir auch alle nötige Klarheit für das, was weit darunter liegt, nämlich die Niederung der Politik und unser Verhältnis zum Staat oder zu unserer Regierung. Und anders werden wir mit dem, was die Bibel dazu sagt, auch nicht zurechtkommen. Also zunächst möchte oder muss erstmal klar sein, dass unser Leben Gott gehört. Er ist der Höchste. Und alle menschliche Regierungsgewalt steht weit, weit darunter und untersteht Gott. Das schließt übrigens ein, wenn Gott tatsächlich Herr über alles ist und wir uns in dem Höchstrangigen einig sind, dann dürften wir uns über Zweit- und Drittrangiges nicht so schlimm streiten, dass uns das auseinanderbringt. Wir sind da gewiss verschiedener Meinung, das dürfen wir auch sein. Aber das, was uns verbindet, müsste doch stärker sein als das, was uns trennt. Gott und sein Tun ist doch größer als alle menschlichen Machwerke und Machenschaften, die uns entzweien könnten. Also, ehe wir uns über bestimmte Themen streiten, sollten wir erst einmal darüber nachdenken, welchen Rang diese Themen haben. Welchen Rang gegenüber Gott meine ich jetzt? Und welchen Rang gegenüber seinem Wort, Jesus Christus und seinem Geist? Das Evangelium hat unter Christen die höchste Priorität oder sollte es haben. Und jetzt schauen wir uns noch einige Bibelstellen zum Thema an. Und den Bibelkennern fällt natürlich zuerst Römer 13 ein. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Wenn du dich aber nicht fürchten willst vor der Obrigkeit, dann tu Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein unter Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer gebührt, Zoll dem der Zoll gebührt, Furcht dem die Furcht gebührt, Ehre dem die Ehre gebührt. Das ist ärgerlich, oder? Und der Ärger lässt sich noch steigern, wenn man bedenkt, Paulus schrieb das zur Regierungszeit von Kaiser Nero, diesem Lustmolch, Mörder und Verbrecher. Nein, er hatte, als Paulus das schrieb, noch nicht alle seine Grausamkeiten begangen, aber ein Engel war er gewiss auch da nicht. Und wenn man den Urtext lesen kann, wird es noch ärgerlicher. Da steht nämlich zweimal im Vers 4, so ist also die Regierung Gottes Diakon. Luther schreibt Dienerin. Paulus, Gottes Diakon. Und es wird noch schlimmer, in Vers 6 schreibt Paulus wirklich, die Staatsbediensteten sind Gottes Liturgen. Liturgen. Luther hat Diener. Sag mal, geht's noch, Paulus? Wenn der Ärger wieder ein bisschen abgeklungen ist, dann lohnt es sich nochmal etwas genauer hinzuschauen und dazu ein paar Anmerkungen. Erstens, es geht in Römer 13 eher um äußere weltliche Dinge, also Steuer, Zoll und sowas, wie bei Jesus auch übrigens. Und um diese weltlichen Dinge oder Verpflichtungen muss man sich nicht unnötig streiten. Sollen die Beamten doch bekommen, was sie da haben müssen. Zweitens geht es um den nötigen Respekt. Nicht wegen des Charakters oder der Kompetenz der Regierungsleute, sondern wegen ihrer Stellung. Eine Verächtlichmachung oder Verunglimpfung der Regierenden ist keine geistliche Haltung. Christen sollten sich daran nicht beteiligen. Drittens wird vorausgesetzt, dass die Regierung Gutes belohnt und Böses bestraft. Sie tut das sicher nicht vollkommen, aber doch in gewisser Weise schon aus Eigeninteresse muss sie es tun. Und so dämmen Regierungen das Böse immer noch ein. Und da ist eine schlechte Regierung immer noch besser als keine Regierung oder Anarchie. Sie hat den Auftrag von Gott, das Böse in die Schranken zu weisen. Vielleicht darf oder muss man aber auch fragen, was ist denn, wenn sie das nicht mehr tut? Viertens, der erste Satz hat es in sich und ist schwer zu übersetzen. Luther hat, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Die Elberfelder etwas wörtlicher, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Interessant ist dieses Wort obrigkeitlichen. Im Urtext steht hyperechusais. Ihr wisst, was hyper ist, also drüber. Ganz wörtlich den Überhabenden, den Übertreffenden, den Vorranghabenden, den Vorzüglichen, den Hervorragenden. Da ist also ein gewisses Qualitätsmerkmal angesprochen. Was wäre denn, wenn eine Regierung dieses Qualitätsmerkmal nicht mehr hätte? Wenn man nichts Hervorragendes, Vorzügliches, sondern nur noch Dekadentes, Inkompetentes und Zerstörerisches erkennen könnte. Darf man vielleicht mal fragen. Fünftens, wir leben in einer Demokratie. Das bedeutet, der eigentliche Souverän ist das Volk. Die Regierung soll dem Volk dienen, nicht umgekehrt. Die Regierung müsste also theoretisch dem Volk untertan sein. Was wäre, wenn die Regierung den Willen des Souveräns, des Volkes also, missachtet oder mit Füßen tritt? Müsste dann das Volk vielleicht wieder einfordern, dass die Regierung tut, was sie soll? Ich frage nur mal. Da bleiben jedenfalls Fragen offen. Aber keine Frage ist sechstens, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott, steht eindeutig da. Auch ein Pilatus oder Kaiser Nero hatten ihre Macht oder Machtzulassung von Gott. Und das muss bei allem, was wir hier überlegen, klar bleiben. Das heißt, Auflehnung oder Rebellion gegen Gottes zulassenden oder ausdrücklichen Willen ist keine so gute Idee. Es könnte aber dabei durchaus sein, dass ein Volk sich eine Regierung wählt, die Gott zum Gericht über ihr Land einsetzt. nachdem aller Wohlstand und alle Freiheit und alles Gute nur dazu geführt haben, dass ein Volk sich immer weiter von Gott entfernt, greift Gott vielleicht auch zu diesem Mittel. Er ruft Menschen durch Gericht, durch Nöte und Niedergang wieder zu sich, sein letzter Ruf. Für unser Land drängt sich mir dieser Gedanke jedenfalls immer mal wieder auf, muss ich so sagen. Und siebtens geht es, wie gesagt, in Römer 13 mehr um äußere Dinge, also Steuern, Zoll und sowas. Nie lese ich in meiner Bibel, dass die Gläubigen sich von Regierungen hätten verbieten lassen, Gottes Wort zu verkündigen oder zu evangelisieren oder sich zu treffen oder Gemeinschaft zu leben oder zu beten, Gott zu loben, auch in Liedern, und das Herrenmahl, das Abendmahl miteinander zu feiern. Dort hat eine Regierung, soweit ich es erkennen kann, nicht hereinzureden. Dort gilt der Satz des Petrus: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was dann allerdings auch Gefängnis oder Strafe oder sogar Märtyrertod bedeuten kann. Und der Paulus, der die Unterordnung unter die Regierung forderte, wurde selbst von dieser Regierung oft genug ins Gefängnis gesteckt, weil er ihr nicht so untergeordnet war, wie sie es wollte, sondern wie Gott es wollte. Und in der Apostelgeschichte 17 lesen wir von dem Vorwurf der Christen: Ihr macht Aufruhr, ihr widersetzt euch den Verordnungen des Kaisers, indem ihr sagt, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Wird's doch politisch. Also totalitären Herrschaftsansprüchen der Obrigkeit haben sich Christen schon immer widersetzt. Denn die erste Unterordnung gebührt Gott. Ihm gehören wir mit Leib und Leben, nicht einer irdischen Regierung. Und alles andere muss sich aus dieser Unterordnung unter Gott heraus ergeben. Es gibt dann noch Bibelstellen, die Ähnliches sagen wie Römer 13, Titus 3, wir sollen uns den Regierungen unterordnen, den Gesetzen gehorchen, für gute Werke bereit sein, niemanden mit Worten niedermachen, friedfertig und gütig sein. Dann 1. Petrus 2, also Petrus, der den Satz prägte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, schrieb ebenfalls, ich fasse ein bisschen zusammen, ordnet euch den menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, also wegen Jesus. Nicht in Kriecherei, nicht mit deutschem Untertanengeist, sondern weil ihr einem anderen Herrn untersteht. Tut dabei Gutes, schreibt Petrus und überzeugt damit, und tut das als freie Menschen. Nochmal, nicht im deutschen Untertanengeist, sondern als Menschen, die von Gott dazu befreit sind. Und in 1. Timotheus 2 fordert Paulus zu intensivem Gebet auf für alle Menschen, besonders für alle in Regierungsverantwortung. Ziel, dass wir unser Leben ungestört und im Frieden führen können, gottesfürchtig und in Würde. Für die Regierung zu beten, das haben Christen immer getan und das haben sie immer zu tun. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Das können nur sie tun. Und selbst wo sich Kaiser zum Gott erklärt haben, haben die Christen für den Kaiser zum wahren und einzigen Gott gebetet. Das ist das Wichtigste. Alles andere ergibt sich daraus wieder. Also, jemanden, für den ich bete, den werde ich nicht im Anschluss dran verfluchen können. Da passt was nicht. Und wenn ich durch mein Gebet jemanden unter der Herrschaft Gottes weiß, dann brauche ich vor ihm auch keine Angst zu haben. Aber ich werde ihn respektieren. Ja, und schließlich gibt es neben Römer 13 noch Offenbarung 13 mit den entsprechenden Parallelstellen. Und das müssen wir nun unbedingt mitbedenken. Dort lesen wir: Am Ende wird es einen super Regierungschef geben. An der Spitze einer super eine Weltregierung. Und die wird umfassend für Frieden und Sicherheit sorgen. Die Bibel nennt diesen edelsten aller Menschen das Tier. Und den, der sich als Heilsbringer präsentiert und verkauft, nennt die Bibel den Antichristus. Und den, der scheinbar alle Gegensätze überwinden wird, nennt sie den Widersacher. Und den, der mit neuen Gesetzen scheinbar oder angeblich alle Diskriminierungen beenden wird, nennt sie den Gesetzlosen. Ein super Mensch mit super Macht, die Bibel sagt, ein Tier. Alle werden es verehren, werden es anbeten und alle werden sich für dieses Tier markieren lassen, also ein Zeichen aufdrücken oder eindrücken lassen, sich einprägen lassen. Und nur so können sie noch einkaufen und verkaufen und haben Zutritt zum öffentlichen Leben. Wie Letzteres funktionieren könnte, durften wir vor nicht allzu langer Zeit schon ein wenig üben und erste Erfahrungen machen. Die Regierung, von der wir in Offenbarung 13 lesen, steht immer noch unter Gottes Herrschaft und Zulassung. Sie hat ihren Platz in Gottes Heilsplan. Aber sie wird nicht mehr Gottes Diakon oder Liturg genannt, sondern sie wird als satanisch entlarvt. Und so lesen wir in Offenbarung 13 nichts mehr von Untertan sein. Im Gegenteil, wer sich diesem Tier unterordnet und von ihm prägen lässt, wer ihm gehorcht, der wird mit dem Tier für immer verloren gehen, sagt die Bibel sehr eindeutig. Nur die, die diesem Tier und System widerstehen werden und können von Gott angenommen werden. Hier braucht es Glauben, Standhaftigkeit, Weisheit und Verstand, sagt die Offenbarung. Und sie sagt, retten kann uns nur Gottes Erwählung, der Eintrag ins Buch des Lebens, dass wir das nicht verspielen, sondern entsprechend leben. Und durchschauen werden das Ganze nur, die das Zeugnis Jesu haben, sagt die Offenbarung wiederholt und erklärt es auch. Dieses Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie, der Heilige Geist. Das meint jetzt nicht, dass jeder ein Prophet sein muss und kann, aber jedes wahre Gotteskind sollte und wird hoffentlich die Stimme des guten Hirten, die Stimme von Jesus kennen und sie auch von anderen Stimmen unterscheiden können. Und dann sollte und wird ein Nachfolger von Jesus nur dorthin gehen, wo auch Jesus mitgeht. Und dort mitmachen, wo auch Jesus mitmacht. Und so stehen wir als Christen tatsächlich in einem Spannungsfeld zwischen Römer 13 und Offenbarung 13. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Wir können und dürfen sie nicht leichtfertig auflösen. In den letzten 2-3 Jahren haben mich einige Beobachtungen überrascht, muss ich zugeben. Und auch sehr nachdenklich gemacht. Wenn ich von dem, was wir da erlebt haben und erleben, die Linien einfach mal ausziehe oder verlängere, dann drängen sich mir 2 ernüchternde Erkenntnisse auf. Und ich bitte euch, geht mit aller Freiheit mit diesen beiden Erkenntnissen um. Also ihr dürft es gerne gleich beiseite legen als unbegründete Befürchtungen eines alten, ängstlichen Mannes, der nicht mehr durchsieht. Ihr dürft und könnt es auch prüfen, ob es sich doch um eine Art Durchblick handeln könnte und dann drüber weiter nachdenken und um die Konsequenzen ringen. Hofft mit mir, dass es nicht stimmt, dass ich falsch liege. Aber seid bitte wach und schlaft nicht. Befürchtung Nummer 1. Angenommen, nur angenommen, so ein Mann wie Adolf der Wahnsinnige, der unser Land und unsere Welt innerhalb von 12 Jahren ins schlimmste Unheil gestürzt hat. Angenommen, so ein Mann käme wieder auf die Bühne. Meine Befürchtung, es würde alles wieder ganz genauso funktionieren und sogar besser als vor 80 oder 90 Jahren. Die Propaganda würde genauso funktionieren und die meisten würden sie gar nicht als Propaganda erkennen und wären auch nicht willig oder fähig, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und wo die Propaganda nicht wirkt, würden Druck und Angst greifen und die Regierungsziele durchsetzen. Und wo Angst und Druck nicht stark genug sind, würde das Denunziantentum nachhelfen, das in unseren Tagen genauso blüht wie im vergangenen Jahrhundert. Jedenfalls würde dieselbe Mehrheit wie damals aus Überzeugung oder unter Tannengeist oder Angst mitmachen. Und dasselbe würde noch wesentlich besser funktionieren als im 12-jährigen oder auch im 40-jährigen Reich, denn unsere technischen Möglichkeiten sind inzwischen um ein Vielfaches besser. Da ist die Allgegenwart der Massenmedien, da muss man nicht erst noch Volksempfänger verteilen oder sowas. Da ist die Allgegenwart des allwissenden Dr. Google, der in seiner Monopolstellung die Informationen sortiert. Und diese beiden Sachen, die Massenmedien und Dr. Google, beeinflussen, wenn nicht bestimmen, das Denken aller und machen die Menschen zur Manipulationsmasse. Und die Allwissenheit durch die Überwachungstechniken eröffnen Möglichkeiten, von denen Hitler oder die Stasi nur träumen konnte. Befürchtung Nummer 2. Angenommen, es würde tatsächlich stimmen, was die Bibel über die letzte Zeit sagt. Angenommen, das wären nicht nur verschlüsselte Botschaften im damaligen Römischen Reich unter Kaiser Domitian oder so, die sich längst erledigt haben. Angenommen, es würde tatsächlich stimmen, dass Jesus wiederkommt und vorher ein Antimessias, ein antichristliches Herrschaftssystem sich etabliert. Und dieses Herrschaftssystem würde Frieden und Sicherheit versprechen, natürlich auch Gesundheit durch gewisse Maßnahmen, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Rettung des Weltklimas. Die Kirchen wären die Ersten, die diesem Herrscher und seinem System huldigen würden und ihm im vorauseilenden Gehorsam dienen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die großen Kirchen, die kleinen und sogenannten freien Gemeinden und Gemeinschaften und frommen Vereine, und ich schließe den CVJM nicht aus, würden das vermutlich sogar noch intensiver betreiben als die großen. Der unpolitische Jesus warnt in seinen Reden, die die letzte Zeit betreffen, am häufigsten und am dringendsten vor Verführung. Lest mal nach. Und Verführung kommt in der Regel von Führern, also von führenden Leuten. Und sie kommt in der Regel im Namen des Guten. Und die, die besonders gut sein wollen, finden sich vor allem bei den Frommen. Das sind die Zusammenhänge. Christ, Politik und Obrigkeit. Ein spannendes Thema, ihr merkt es vielleicht. Jesus hat sich nicht für Politik interessiert, aber der unpolitische Jesus hat die bedeutsamsten politischen Aussagen gemacht, weil es ihm um das bedeutendste Reich ging. Und um Gottes Herrschaft sollte es auch uns zuallererst gehen. Alles andere sei dem untergeordnet. Das stellt uns in eine Freiheit, der wir uns einerseits den Regierenden um Gottes Willen unterordnen können, ohne dass uns ein Zacken aus der Krone fällt. Und das stellt uns gleichzeitig in die Freiheit, zu widerstehen, damit wir die Krone des Lebens nicht verlieren, also widerstehen, wo es um Gottes Willen notwendig ist oder wo wir von Vorgesetzten oder vom Staat zu sündhaften Verhalten gedrängt werden. Die erste und die wichtigste Frage, aus der sich alles andere ergibt, ist und bleibt: Stehen wir unter der Oberherrschaft Gottes? Gehört unser Leben Jesus? Folgen wir seinem Geist? Soweit erstmal, vielleicht reden wir noch drüber. Ich lade ein, dass wir beten. Danke Gott, dass du regierst. Jesus, du bist der Herr aller Herren und König aller Könige. Danke, dass der Herr der Geist ist, und wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Danke, dass wir noch in einer Demokratie leben und es uns sehr viel besser geht als den meisten Menschen auf dieser Erde. Wir bitten für unsere Regierung um Weisheit zum Guten und um Mut, gegen Böses vorzugehen. Bitte bring ans Licht, wo Verderben sein Unwesen treibt. Und hilf uns, Salz und Licht dieser Welt zu sein und das Gute zu tun. Hilf uns, die Gelegenheiten zu nutzen, dich zu bezeugen. Und hilf uns zu unterscheiden, wo wir uns unterordnen und wo wir zu widerstehen haben. Hilf uns zu unterscheiden zwischen Führung und Verführung. In allem aber sei dir die Ehre, der du für immer regierst, und du wirst diese Regierung noch sichtbar machen. Danke. Amen. Jetzt dürft ihr aufstehen zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom. Amen.